ARD.
SWR Kultur. Essay.
What I see is thinking. What I hear is thinking too.
Alle denken anders, nur er denkt gleich. Dem Philosophen Gilles Deleuze zum 100. Manchmal sind Neuigkeiten zwar neu, aber zugleich Echos. Das gilt leider auch für böse oder traurige Neuigkeiten. Ende September 2024 meldete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, dass Achim Schepanski in Frankfurt am Main gestorben sei. Als ich das las, hörte ich ein Echo der Musik, die Schepanski vor vielen Jahren ermöglicht hatte. Stampfmusik, Dröhnmusik, Zittermusik, Kräuselmusik, Technomusik, Avantgarde-Musik, Tanzmusik und Denkmusik. Alles elektronisch. Schepanski war damals vor einer Menschengeneration, vor 30 Jahren, vor mehr als einem Vierteljahrhundert, in Frankfurt Labelchef, Anreger, Kurator, Förderer solcher Musik gewesen. Kein Freund von Entspannung, Ablenkung oder Zerstreuung. Lange hatte ich nicht an ihn gedacht. Jetzt war zu lesen, eine Geschichte sei am Ende, die seinerzeit immer wieder unberechenbare Anstöße in neue Richtungen gegeben und einen Sog mit sich gebracht hatte, der von merkwürdigen Nächten ausging. In denen trafen sich Leute, um irgendwo den Boden brummen zu spüren und stundenlang in Gewitterfronten aus dunkelrotem Rauschen zu stehen. Wenn der Alkohol oder die Drogen es noch zuließen, lag man danach lange daheim in der Stille und las schwierige Bücher, auf die auch Achim Schepanski sich berief. Er hat dann später selbst welche geschrieben. Damals wussten eine Menge Leute zwischen 15 und 35 Jahren von Schepanski nur, dass er die Plattenfirma Force Inc. gegründet hatte, zu der später eine Unterplattenfirma namens Milplateau gehörte. Wir hatten weder YouTube noch Spotify, aber irgendetwas Flaches und Rechteckiges muss der suchende junge Mensch wohl ab und zu in der Hand halten und anschauen, wenn er gerade nicht tanzt oder küsst. Deshalb hatten wir statt Smartphones eben Bücher. YouTube und TikTok sind schneller, die Bücher waren sturer. Es gibt da kein besser und schlechter, nur Zeit und Mediengeschichte. Die Bücher, um die das Milieu kreiste, von dem ich hier rede, erschienen oft bei Suhrkamp in Frankfurt am Main oder bei Merwe in Berlin. Die Suhrkamp-Bücher waren teurer als die von Merwe und Suhrkamp stand dem Unibetrieb näher als die beweglicheren, flatterigeren Merwe-Leute. Aber einige Namen auf den Umschlägen der Bücher gab es bei beiden. Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari. Die beiden Letztgenannten hatten unter anderem ein Buch geschrieben, nachdem Schepanski sein Unterlabel Milplateau nannte. Wir, Schepanskis Kundschaft, die damals noch nicht Studierende hieß, nicht zuletzt, weil einige von uns gar nicht studiert haben, hatte ein markant anderes Verhältnis zu unseren Derridas und Deleuzes als ältere Intellektuelle zu ihren Gottheiten Karl Marx, Sigmund Freud oder Friedrich Nietzsche gehabt hatten. Bei denen war es noch um Breitwand-Großprojekte gegangen, die von Gläubigen mit Sendungsbewusstsein in alle Welt getragen wurden. Marx kannte ich schon gut, als ich die Suhrkamp- und Merwe-Welt kennenlernte. Mein Zugang zu ihm war kein Intellektueller gewesen, er hatte einfach die Stichworte gegeben und die Programme entworfen, denen meine selbstgewählte Umgebung verpflichtet war. Junge und bisschen weniger junge Menschen in der südwestdeutschen linken Szene der 80er Jahre. Marx verdanken wir die Losung, es müssten alle Verhältnisse umgeworfen werden, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Freud dagegen hatte empfohlen, zunächst in den Köpfen aufzuräumen. Und Friedrich Nietzsche hatte alle intellektuellen Systeme der Welterschließung und Weltveränderung insgesamt wegfegen wollen, weil er fand, sie alle, zusammen mit sämtlichen Religionen, seien aus Betrug und Selbstbetrug gemacht. Wer in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts die Suhrkamp- und Merwe-Bücher las, war nicht ergriffen von Freud, Marx oder Nietzsche, sondern unterwegs zu unsicheren, undeutlichen Projekten, entweder aus schierer Jugendlichkeit, also um einen Platz zum Leben und Streiten und Lieben zu finden, oder weil ein solcher Platz, den man schon gefunden zu haben geglaubt hatte, jüngst erschüttert worden war. Bei mir galt der zweite Fall. Ich rutschte gerade an den Rand des bisherigen Lebenszusammenhangs von Politik und Freundschaft, der sich an Marx und an der Geschichte einiger von ihm inspirierter Bewegungen und Parteien orientiert hatte. Das Wort Krise wäre eine Verniedlichung der schlingernden Übelkeiten, die dieser Lebenszusammenhang damals aushalten musste. Es war ein quälend langsames Auseinanderbrechen. Inzwischen, 30 Jahre danach, habe ich was anderes gefunden, das jenen Zusammenhang beerben kann. Aber die Zeit im Zwielicht, im Club und in den Büchern, die Schepanski und das Publikum seiner Musik lasen, will ich nicht missen. Denn ohne sie wüsste ich heute gar nicht, was ich vom Leben und der Gesellschaft will, was ich weiß und zu erzählen habe.
Obsession of thoughts.
Am Abend des Tages, als die Meldung von Schepanskis Tod mich erreichte, entschied ich mich, meiner Erinnerung zu helfen, ihre Echos deutlicher auszusprechen. Also ging ich zum Regal, wo eine Doppel-CD namens In Memoriam Gilles Deleuze aus dem Jahr 1996 stand. Dunkle Hülle. Vorn und hinten explodiert hier eine Glühbirne in Milchweiß. Vorn steht der Titel In Memoriam in Weiß, darunter kräftig rot, Gilles Deleuze. Auf der Rückseite liest man, von oben nach unten aufgeteilt in CD1 und CD2, welche Menschen oder Menschenzusammenschlüsse die Stücke auf diesen CDs geschaffen haben. Angefangen mit Gilles Deleuze selbst. Der sagt:
Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle, c'est celui de l'herbe. L'herbe, elle, elle pousse par le milieu.
Mit dem ersten Prinzip zu beginnen, ist in etwa eine Methode, die das Modell des Baumes übernehmen würde. Man suche zuerst nach der Wurzel. Es gibt aber eine andere Methode oder ein anderes Modell, nämlich das des Grases. Das Gras, es sprießt in der Mitte hervor.
Diese Worte werden auf der CD nicht deutsch gesprochen, sondern französisch, von Deleuze selbst. Der Track ist eine kurze Tonaufnahme, die knistert und knackst, dann lässt eine drastische Maschine kurz ein elektrisch zickiges Geräusch hören. Anschließend geht es weiter im Programm. Vom Technopunk Alec Empire über den nüchternen Rauschsynthetiker Wolfgang Voigt und die Ohren-Schaumbadblasen des Duos Mouse on Mars bis zu den Bleeps- und Blobs-Klängen der Nummer Layered Layers, auf Deutsch geschichtete Schichten, erzeugt von einem Mehrgesichtwesen namens Bee Queen. Damit klingt die zweite CD aus. Das Ganze ist abwechslungsreich, aber zugleich einheitlich. Es hätte passend auch so heißen können wie das erste Hauptwerk von Deleuze aus dem Jahr 1968. Differenz und Wiederholung. Im Beiheft zur In Memoriam Gilles Deleuze Doppel-CD lässt Achim Schepanski wissen, dass Deleuze nichts dagegen hatte, Titel von Schriften aus seinem Werkverzeichnis an Musikproduktionen abzugeben. Schepanskis Label Mille Plateaux etwa heißt wie ein Buch, zu dessen Autoren Deleuze gehört. Brieflich soll er sich mit der Aneignung einverstanden erklärt haben. Persönlich konnte er sich nicht mehr äußern, als die Doppel-CD geplant wurde. Denn am 4. November 1995 hatte sich der am 18. Januar 1925 geborene Philosoph im Freitod von der Welt der Lebenden abgewandt und seine Arbeit losgelassen. Was das für eine Arbeit war und warum sie noch heute lebt, will ich hier erzählen. Den Anfang, ich habe es schon verraten, soll das Buch Differenz und Wiederholung von 1968 markieren, auch wenn andere Anfänge möglich wären. Liest man das Buch oberflächlich, dann scheint Deleuze darin hauptsächlich die Gedanken anderer, darunter Nietzsche, Freud und Marx, in einen selbstgebauten Zusammenhang zu stellen. Indem er den Nachlass der genannten und weiterer Anreger aber sorgfältig erinnert, wiederholt und durcharbeitet, geschieht etwas Neues. Im Alltag kann man diese Art Neuigkeit entdecken, wenn man etwas übt. Übungen wiederholen sich, führen damit aber zu einem anderen Zustand, den der Satz benennt: Ich konnte es nicht. Jetzt kann ich es. Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Antonia Pont nennt Deleuzes Differenz und Wiederholung in ihrer trickreichen Abhandlung A Philosophy of Practicing aus dem Jahr 2021 direkt eine Philosophie des Übens und der Übung. Im deutschen Sprachraum darf man bei dem, was sie damit meint, auch an Wendungen denken wie einen Beruf gewissenhaft ausüben oder üb immer Treu und Redlichkeit. Die Rede ist bei Deleuze von mehr als nur vom Erwerb einer Routine, nämlich vom Ausdruck einer Haltung. Das Neue ist aus dem Bekannten zu entwickeln, indem man sich mit dem, was man für bekannt gehalten hat, immer wieder neu bekannt macht. Den Lebensabschnitt, in dem Übungen üblicherweise verlangt werden, nennt man Sozialisation. Sozialisiert werden wir per Erziehung in der Familie, wie per Ausbildung im erweitert sozialen Kontext, zum Beispiel an der Universität, wo Deleuze die Ideen von Differenz und Wiederholung im Rahmen der damals in Paris üblichen akademischen Rituale zur Erlangung des Doktorgrades in Diskussionen verteidigte. Man verkürzt diese Ideen nicht allzu gewaltsam, wenn man sie auf die Formel Kritik der Repräsentation bringt. Was bedeutet das? Vorstellungen in Köpfen repräsentieren angeblich Sachverhalte, Bilder repräsentieren angeblich Dinge. Aber wer diese beiden Umstände für unkompliziert, evident hält, hat Differenz und Wiederholung nicht gelesen. Das Bild eines Baumes ist nicht bloß dessen Wiederholung plus die Differenz, dass das Bild etwa nur schwarz-weiß oder nur zweidimensional ist, anders als der Baum. Das Bild ist etwas Neues. Der Zweifel an der Repräsentation, der diesen Gedanken ernst nimmt, ist kein Grübelspiel für Verwöhnte. Er hat eine massiv politische Seite, nämlich an der Stelle, wo die Anliegen irgendeiner Gruppe von Menschen, beispielsweise bei Hofe oder im Parlament, repräsentiert werden sollen. Wir wiederholen ja das Zahlenverhältnis von Stimmanteilen bei einer Wahl zwischen verschiedenen Parteien in Gestalt der Sitzverteilung im Parlament. Es gibt eine Differenz zwischen dem Wahlvolk und den Abgeordneten, weil nicht einfach alle Leute, die wählen, hinterher auch im Parlament sitzen. Diese Differenz zwischen den Abgeordneten und dem Wahlvolk wird in Theorien der repräsentativen und parlamentarischen Demokratie oft als Vorteil verkauft. Gerade der Umstand, dass im Parlament weniger und teils besser für Politik qualifizierte Leute sitzen als im Land leben, stellt sicher, dass diese Profis auch schneller zu Entschlüssen kommen. 1968, als Differenz und Wiederholung erschien, ging es in sehr verschiedenen Weltgegenden mit sehr unterschiedlichen Repräsentationseinrichtungen ungewohnt heftig zu. Neue Repräsentationseinrichtungen wurden geschaffen, alte standen unter Druck oder stürzten sogar ein. Im Januar schon vereinigten sich zum Beispiel mehrere verschiedene Organisationen von Lohnabhängigen in Israel zu einem effektiveren, größeren Bündnis. Im selben Monat leitete die antikoloniale Befreiungsbewegung Vietnams eine neue Offensive gegen die USA ein, die den Indochina-Krieg der Franzosen geerbt hatten. Im März machte die Revolution auf Kuba ernst mit einer neuen Eigentumsordnung. Auf einen Schlag wurden über 50.000 Betriebe verstaatlicht, die bis dahin geführt worden waren, als hätte sich mit der Revolution dort zwar die Politik, aber nicht die Wirtschaftsweise geändert. Im ganzen Frühjahr solidarisierten sich weltweit auf großen Demonstrationen und in spektakulären Einzelaktionen junge Leute mit der vietnamesischen Erhebung gegen die westliche Führungsmacht. Von Mai bis Juni bebte in Gilles Deleuzes Heimat das Gesellschaftsgefüge. Die drei mächtigsten Gewerkschaftsverbände wagten den Generalstreik. Und junge Leute lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. So prallten neue Kräfte auf alte Grenzen. Und alte Kräfte mussten sich neue Grenzen gefallen lassen. Grenzen? Kräfte? In Differenz und Wiederholung steht,
damit Kräftegegensätze oder Formbegrenzungen Gestalt annehmen, ist zunächst ein tieferes, reales Element notwendig, das sich als eine formlose und potenzielle Mannigfaltigkeit bestimmt. Die Gegensätze sind mit groben Umrissen aus einer fein gesponnenen Umgebung voneinander überlappenden Perspektiven ausgeschnitten. Von kommunizierenden Entfernungen, Divergenzen und Disparitäten, von heterogenen Potenzialen und Intensitäten. Und es handelt sich zunächst nicht darum, Spannungen im Identischen aufzulösen, sondern darum, Disparata in einer Mannigfaltigkeit zu verteilen.
Il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde.
Die Mannigfaltigkeit von Wünschen, Unzufriedenheiten und Ansprüchen, die 1968 zur Eruption kam, fand keine stabile soziale und politische Gestalt, die den Visionen der Unruhigen Genüge getan hätte. Der gewohnte Betrieb pendelte sich vielmehr wieder ein, während der jungfranzösische Maoismus ein paar Hörsäle stürmte, darunter auch einen, in dem Deleuze lehrte. Die Wütenden gründeten schließlich Organisationen, erst große und schwerfällige, die zu unförmig waren und zu wenig Kontakt zu anderen Milieus fanden, um viel zu erreichen, dann kleine und strenge, die implodierten, unter erhitzten Monologen staatlicher Repression, seelischen Kämpfen und Krämpfen. Aber danach war nicht alles einfach wie vorher. In derjenigen sozialen Welt, die Deleuze näher kannte, nämlich der akademienahen, schöngeistigen, linken Welt, waren Liberalisierungen der öffentlichen und populären Kultur wie des Privatlebens in dieser Zeit dermaßen präsent, dass man sie für unumkehrbar halten konnte. Eine der Parolen, die diese Veränderungen markieren sollten, hieß sexuelle Revolution. Der Umbruch umfasste aber auch das Reiseverhalten der Jugend und bald den Konsum allgemein. Es handelte sich um Phänomene, die das Vorhandene modernisierten, statt es zu zerstören. 1969 urteilte der westdeutsche Schriftsteller Hermann Peter Piewit, das Erscheinungsbild dieser Liberalisierung stelle die bislang raffinierteste, jugendlichste und sinnlichste Maske dar, die sich die alte Gesellschaft angeeignet hat. Sie entspricht dem neuen imperialen Kapitalismus, seinem Zug ins Mondäne, lasterhaft luxuriöse, seiner neuen globalen Waghalsigkeit und seiner Experimentierfreude nach den Jahren der Angst vor Experimenten und Kapitalexport.
Alors, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur l'âme tout lui voyant.
Die Differenz der experimentierfreudigen Jugend und Intelligenz zum spießig kleinbürgerlichen oder vornehm großbürgerlichen Leben und zu den eigenen Eltern wurde 1968 und danach weniger als Differenz an sich erlebt, wie Deleuze das in Differenz und Wiederholung utopischerweise in Aussicht stellte, sondern bezog sich weithin nur als negatives Abziehbild aufs Etablierte. Für viele, die auf die Barrikaden gegangen waren, gab es danach statt einer neuen Welt einen anderen Lebensstil, Alternativkultur mit Alternativkonsum, etwa Jutebeutel statt Plastiktüte, Dekoration eines Rückzugs aus der politischen Weltveränderungsanstrengung. Der führte in die Innerlichkeit, erst in merkwürdige Urschreitherapien, dann zu Sekten oder ins Psychoblabla. Gewürzt wurde dieser fade Nachtisch der Revolte mit Überresten von Sigmund Freuds Zergliederung gängiger Vor- und Darstellung des sogenannten normalen Menschen aus dem 19. Jahrhundert. Genau da setzte die bis heute bekannteste Etappe von Gilles Deleuzes Schaffen an. Eine Art Vorspiel stellt seine Studie über Vernunft und Unsinn dar, die unter dem Titel »Logik des Sinns« 1969 erschien. Darin musste der angebliche gesunde Menschenverstand sich gefallen lassen, als etwas vorgeführt zu werden, das Widersprüche nie endgültig auflösen und abwehren kann, weil dieser Verstand sie zwangsläufig selbst hervorbringt. Die Lehre Sigmund Freuds, die Psychoanalyse, wird in Logik des Sinns zwar schon berührt, aber nicht systematisch. Insgesamt ist der Umgang des Buches mit den Inhalten verschiedener Wissensgebiete häufig lax, was bis heute gegen das Werk ins Feld geführt wird. Aber die Denkweisen und Schreibstrategien, denen Deleuze hier zu Leibe rückt, interessieren ihn eben primär als Formsachen, nicht wegen des je besonderen Inhalts. Und an dieser Front, der formalen, ist der Text meist extrem präzise, was die inhaltlichen Schlampereien freilich nicht entschuldigt. Das Buch liest sich, als ob der gelehrte Deleuze keine Lust auf die Originalität hatte, die damals sehr in Mode war, sondern lieber versammelt, was ihm begegnet ist. Genau das bedeutet der Titel des Textes, den ich hier lese. Alle denken anders, nur er denkt gleich. Die Augenhöhe, das Gleichdenken, das ohne Überheblichkeit auf den Gedankengegenstand hindenken, war Deleuze wichtiger als die Konkurrenz mit anderen Köpfen und dass er sich von ihnen unterscheidet. Er suchte anderes als die Mischung aus Mitmachen und Auffallen, die der Zeitstimmung entsprach. Was er fand, war ein Mensch. Der arbeitete als Psychiater und hatte in einer Reformklinik namens Laborde das Leiden von Leuten kennengelernt, die der medizinische Betrieb zu den Gemüts-, Seelen- und Geisteskranken sortierte. Die persönliche Beziehung dieses Psychiaters zum 68er-Aufruhr bestand in seiner zeitweiligen Beteiligung an Umtrieben im Namen Leo Trotzkis, des Konkurrenten von Josef Stalin um die Nachfolge Lenins. Deleuze hat über das, was den Klinikpraktiker und Trotzki-Kenner mit ihm verband, die schönen Worte geschrieben.
Und dann gab es meine Begegnung mit Félix Guattari. Die Weise, in der wir uns verstanden haben, ergänzt, wechselseitig depersonalisiert, uns einer durch den anderen singularisiert, kurz geliebt haben.
Dieses Bekenntnis benutzt zwei Wörter, die jeweils das Gegenteil des anderen zu besagen scheinen. Depersonalisiert wird ein Mensch, der seinen Eigensinn geschmälert sieht oder ihn ganz verliert. Singularisiert wird im Gegensatz dazu einer, der seine Einzigartigkeit in besonderer Weise erlebt. Bei einem Zusammenschalten zweier Seelen, das so jäh zündet wie in diesem Fall, passiert aber tatsächlich beides. Man staunt übers Gegenüber so sehr, dass man dabei einerseits lernt, von sich abzusehen, aber das Staunenswerte ist andererseits die Eigenart dieses Gegenübers, durch deren Erkenntnis man zugleich eine Differenz erfährt, einen Unterschied zwischen dem anderen und dem eigenen, anhand dessen man besser versteht, wer man ist. Das erste Buch, das Deleuze und Guattari zusammen schrieben, leistet wie Differenz und Wiederholung Repräsentationskritik. Es heißt Anti-Ödipus und erscheint 1972. Die Psychoanalyse, wie Freud sie verstand, wird darin polemisch angegriffen. Der Vorwurf gegen sie lautet, dass sie Bilder im Traum oder Symptome im Wachzustand als Repräsentationen tieferer Ursachen deutet. Sie stopft die Fantasien aus und nagelt sie an die Wand wie Jagdtrophäen. Denn Freud sieht im Seelenleben überall Dramen, die nach Deutung verlangen, Konstellationen alter Geschichten von Vater, Mutter, Kind. Der Kleine will den Vater töten und die Mutter für seine Lust an sich reißen, wir nennen das den Ödipus-Komplex. Dazu Deleuze und Guattari.
Die große Entdeckung der Psychoanalyse war die Wunschproduktion, waren die Produktionen des Unbewussten. Mit Ödipus wurde diese Entdeckung schnell wieder ins Dunkel verbannt. An die Stelle des Unbewussten als Fabrik trat das antike Theater. An die Stelle der Produktionseinheiten des Unbewussten trat die Repräsentation. An die Stelle des produktiven Unbewussten trat ein solches, das ich nur mehr ausdrücken konnte. Mythos, Tragödie, Traum.
Mit der Formulierung vom Unbewussten als Fabrik meinen Deleuze und Guattari das, was man entdeckt, wenn man sich an die von Freud aufgestellte sogenannte Grundregel der psychoanalytischen Situation hält. Man nennt diese Regel auch freie Assoziation. Teile alle deine Einfälle mit, auch und gerade diejenigen, die deinem Bewusstsein unsinnig vorkommen oder peinlich, grässlich, gefährlich, lächerlich. Freud will das Material, das so hervorgebracht wird, nach Mustern durchsuchen. Dagegen wenden sich Deleuze und Guattari. Vor der Arbeit mit Deleuze, die zum Anti-Ödipus werden sollte, war Guattaris persönliche Auseinandersetzung mit Freud geprägt vom Psychoanalyseverständnis seines Lehrers Jacques Lacan. Der hatte den Satz in die Welt gesetzt, das Unbewusste sei strukturiert wie eine Sprache. Hier liegt erneut ein Echo vor, eins aus der Sprachwissenschaft diesmal, das im humanwissenschaftlichen Betrieb Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Namen Strukturalismus große Wirkungen erzielte. Man berief sich auf einen der Begründer der modernen Linguistik, Ferdinand de Saussure. Dessen Theorie erklärt den Umstand, dass sprachliche Zeichen etwas bedeuten können, aus der Verschiedenheit dieser Zeichen untereinander. Eine feste, notwendige, natürliche Beziehung zum wirklichen Hund hat das Wort Hund nicht. Sonst hieße der Hund nicht auf Englisch und Französisch anders, nämlich Dog oder Chien. Worin die Zeichen den bezeichneten Vorstellungen aber doch gleichen, sind ihre Unterschiede untereinander. Das Wort Hund ist vom Wort Hand oder vom Wort Katze verschieden. Und wir können uns diese Verschiedenheiten merken, genau wie bei den Unterschieden zwischen dem wirklichen Hund, der wirklichen Hand und der wirklichen Katze. Die Struktur der Sprache gleicht damit der Struktur der Welt. Sie ist aus Unterschieden gemacht. Diese Denkweise übertrug Claude Lévi-Strauss aus der Sprachwissenschaft in die Ethnologie, Jean Piaget auf die Entwicklungstheorie der kindlichen Selbstfindung und Sozialisation, Roland Barthes auf die Literaturkunde und so fort. Das war der Strukturalismus. Zu der Zeit, als Deleuze und Guattari einander begegneten, ging dieser Strukturalismus bereits in den sogenannten Poststrukturalismus über. Das lag daran, dass es mit der Stabilität, der Beschreib- und überhaupt Erkennbarkeit der Strukturen, von denen der Strukturalismus handelte, zunehmend Probleme gab. Die Ernüchterung darüber brachte neue Lehren hervor. So erklärte etwa Félix Guattaris Lehrer Jacques Lacan, dass die seelenkundlichen Funde Freuds nahelegten, dass kein einziges Wort je geäußert, kein einziges Symptom je erlebt werden könne, ohne dass die Bedeutungsdimension solcher Wörter oder Symptome von anderen Wörtern oder Symptomen geteilt und überlagert, überlappt, überstimmt und untertönt werden. Immerhin, diese Anschauung lässt Deutungen noch zu. Es sind halt mehrdeutige Deutungen. Der Ansatz ist also noch strukturalistisch. An diesen Deutungen ließ Lacan es auch nicht fehlen. Die Praxis von Félix Guattari an der Klinik Laborde aber war keine der Deutung mehr, sondern eine aktivistische. Die Menschen dort sollten mobilisiert werden, in die Resonanzräume ihrer Wünsche selbst einzugreifen. Draußen witzelten andere, man könne in Laborde die Irren und diejenigen, die ihnen helfen, nicht mehr unterscheiden. An herkömmlichen Nervenheilanstalten und an Krankenhäusern überhaupt übte im Morgendämmer des Poststrukturalismus unterdessen ein Pariser Philosophenkollege und Freund von Gilles Deleuze Kritik, Michel Foucault, der auch gegen den gesprächstherapeutischen Ansatz Freuds Einwände erhob. Freud hatte das Gespräch, bei dem die Grundregel Einfälle liefert und Deutung diese ordnet, als Fortschritt gegenüber der zuvor eingesetzten Suggestion und der Hypnose entworfen. Foucault wertete die Grundregel, alles auszusprechen, als Geständniszwang. Ich erinnere mich noch gut daran, wie in den 80er Jahren westdeutsche Intellektuelle, beeindruckt von Foucaults Theorien, an damals aktuellen homosexuellen Initiativen und deren Repräsentationspolitik Anstoß nahmen, weil diese Initiativen sich mühten, für ihre Leute bislang versperrte Plätze im öffentlichen Leben zu erkämpfen. Das sei, mäkelten die Foucault-Fans, die Zähmung von Lebensansätzen, gegen die Spießer immer noch hetzten, sie seien pervers. Der sexuelle Untergrund werde so zur biederen Reformveranstaltung umgebaut. Das Mitreden wollen sei ein Fehler. Aber das Gegenteil des Mitredens, nämlich das Schweigen über die sexuellen Minderheiten, ist ein viel größerer Fehler. Denn es erhöht ihre Todesgefahr, wenn sie Hilfe brauchen, und das war im Zeichen von AIDS bald der Fall. Hier galt damit die zuerst in den USA auf Protestschilder gemalte Losung »Silence is death«. Das jedoch musste denen, die auf kurzschlussartige Anwendung von Foucaults Repräsentationsskepsis aus waren, erst beigebracht werden. Sie lernten es so ungern, wie etwa die sogenannten Spontis und Autonomen jener Zeit verstehen wollten, dass ihre oft durchaus richtige Kritik an Gewerkschaften oder linken Parteien noch längst nicht deren Überflüssigkeit bewies. Der Anti-Ödipus ist kein Leitfaden für konkrete Politik. Auch Foucaults Schriften sollten so nicht gelesen werden. Es sind zuallererst philosophische Texte, besonders dann, wenn man die Bestimmung der Philosophie akzeptiert, die Deleuze und Guattari in ihrer Abhandlung »Was ist Philosophie?« aus dem Jahre 1991 vorschlagen, der letzten gemeinsamen Veröffentlichung. Philosophie wird darin als Ingenieurslehre für Begriffe verstanden. Sie experimentiert mit neuen Wörtern und Sätzen und führt Stresstests daran durch. Über die Schicksale des mit vielen Neuerfindungen bestückten Begriffsapparats, den der Anti-Ödipus anbietet, also die Schicksale von Wörtern wie Wunschmaschine, organloser Körper oder Schizoanalyse, sagt Deleuze.
Frappiert hat mich Folgendes. Dieses Buch finden vor allem diejenigen schwierig, die am meisten Bildung haben, vor allem psychoanalytische Bildung. Sie sagen, was ist das? Der organlose Körper, was bedeutet das? Wunschmaschinen. Während diejenigen, die nur wenig wissen, die nicht von der Psychoanalyse verdorben sind, weniger Probleme damit haben und das, was sie nicht verstehen, unbekümmert beiseite lassen. Aus diesem Grund haben wir gesagt, dass dieses Buch sich, zumindest im Prinzip, an Typen zwischen 15 und 20 Jahren richtet. Denn es gibt zwei Arten, ein Buch zu lesen. Entweder man kommentiert, interpretiert, fragt nach Erklärungen, man schreibt ad infinitum das Buch des Buchs. Oder man liest auf eine andere Art. Man betrachtet das Buch wie eine kleine Maschine. Das einzige Problem ist, funktioniert es und wie funktioniert es? Wie funktioniert es für euch? Wenn es nicht funktioniert, nehmt doch einfach ein anderes Buch.
Ein paar mögliche Gebrauchsweisen der Begriffe im Buch will ich wenigstens skizzieren. Der organlose Körper, um ihn zuerst zu nennen, ist eine Einladung an die besagten Typen und Typinnen zwischen 15 und 20 Jahren, sich einmal zu überlegen, ob sie sich als ein Ganzes erleben können, ein Abenteuer mit Platz für allerlei, was nicht von vornherein eine feststehende Funktion hat, wie ein Organ in einem Leib. Wer diese Idee nur als Erlaubnis begreift, ganzheitlich herumzufühlen wie irgendwelche bekifften Hippies, verpasst die Chance, den momentweise glückhaft aufscheinenden Vorrang eines Gesamtzustandes vor den Einzelheiten zu genießen. Dass Deleuze diesen Vorrang so hartnäckig propagierte, hat bei ihm viel mit seinem Interesse an Gottfried Wilhelm Leibniz zu tun, einem deutschen Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts. Der war außer Philosoph auch Mathematiker und fand etwa zur selben Zeit wie Isaac Newton neue Rechenverfahren, die das Verhältnis von Teilen zum Ganzen anders dachten als je zuvor. Mit diesen Techniken erschlossen Leibniz und Newton Phänomene, die sich zuvor schwer rechnen ließen. Kurven, Bewegung, Veränderungen. Leibniz war überzeugt vom Vorrang der Linie vor den Punkten, aus denen sie angeblich besteht. Das ist kein abstrakter Wahnsinn, wenn man sich klar macht, eine eindimensionale Linie kann ich immerhin entlang gehen, obwohl ich selbst mehr Dimensionen habe als die Linie, aber auf einem dimensionslosen Punkt kann man nicht komplett stehen, so schmal ist niemand. Wer die Geschichte des Konflikts zwischen kontinuierlichen, also stetigen Weltvorstellungen auf der einen Seite und diskreten, sprunghaften, Schritt für Schritt zerlegbaren kennt, die seit Aristoteles über Leibniz und Newton bis in die heutige Quantenphysik reicht, mag meinen, es ginge bei Deleuze und Guattari im Kern darum, eine Sprache, eine Prosa zu finden, die für Gesellschaftliches das leistet, was die von Leibniz und Newton erfundenen Rechenverfahren fürs Verständnis der Natur geleistet haben. Deleuze und Guattari wären damit Newton und Leibniz fürs Soziale. Aber mit den Newtonschen und Leibnizschen Rechenverfahren kann man auch über Soziales, etwa Börsenkurse, einiges rauskriegen und mit der Sprache von Deleuze und Guattari umgekehrt etwas darüber, was in der Natur passiert, zum Beispiel in der Biologie und sogar über Computer, das diskontinuierlich Digitale. Eine liebe Freundin, der ich von meiner Arbeit an diesem Essay berichtet habe und von der Wiederentdeckung listiger Ideen bei Deleuze, die auf die Gegenwart vorauszuweisen scheinen, findet das zu großzügig ausgelegt. Nein, sagt sie, das Unstete, Nomadische, Flackernde, nicht in Algorithmen zerlegbare, das Deleuze und Guattari denken wollen, weise die beiden gerade nicht als Propheten aus. Sie seien darin nur Nachzügler. Eine nicht mathematische, sondern philosophische Sprache für Kurven, Veränderung und Bewegung gäbe es doch längst, sagt die Freundin. Nämlich seit der Dialektik Georg Wilhelm Friedrich Hegels. Bei ihr geht es darum, wie Gegensätze ineinander umschlagen können, wie eine hinreichende Quantität zu einer neuen Qualität führt und auch darum, wie die Verneinung einer Verneinung eine neue Position herstellt. Die Freundin vergisst hier, dass Hegel zu der Zeit, als der Anti-Ödipus geschrieben wurde, primär von Leuten als ihr Theoriebesitz reklamiert wurde, die sich damit auf etwas beriefen, was bei Marx aus Hegels Theorie geworden war, eine Revolutionslehre und eine fortschrittliche dazu. Bei Hegel gibt es ein Ziel der Weltentwicklung, die Selbstrealisierung des Geistes. Hegel denkt in Verbesserungen, nicht nur Veränderungen. Davon hielten Deleuze und Guattari nichts. Sie mussten die Dialektik also neu erfinden, was ihnen gar nicht so übel gelang. Es gab damals freilich, wie schon gesagt, nicht nur dogmatischen Hegel-Marxismus oder Marx-Hegelianismus oder die auf den Kopf gestellte Dogmatik der Nietzsche-Fans, sondern auch eine dogmatische Freud-Anbetung. Sie kreiste meist um die Idee der Neurose, einer bestimmten Form des seelischen Leidens, die nicht mit völligem Realitätsverlust identisch ist. Der Neurotiker soll laut Freud ein Mensch sein, der den Zugang zu gewissen Wünschen in der eigenen Seele begraben, versperrt, mit dem Fachausdruck verdrängt hat, was man korrigieren kann, mittels Grundregel und Deutung. In diesem Punkt ist der Neurotiker besser dran als der Psychotiker. Der Neurotiker nämlich unterdrückt seine Erinnerungen ans eigene, aber der Psychotiker schiebt die ganze Welt aus dem Kopf. Er lebt in seiner eigenen. Schizophrenie und andere Psychosen sind sozusagen Lossagungen von der Eigengesetzlichkeit der Realität und damit für Gesprächsangebote von draußen nicht erreichbar. Deleuze und Guattari hingegen redeten von der Psychose voller Respekt, insbesondere bei denjenigen, deren traditionelle Diagnose Schizophrenie lautete, wenn auch nicht unkritisch euphorisch. Weil die kapitalistische Welt eine verrückte Welt ist, die den Menschen Tag und Nacht und in jeder Minute als Realität aufgedrängt wird, kann man sagen, je scheinbar verrückter, desto paradox realistischer und dem sozial Vorhandenen angemessener ist der Weltzugang einer Person. Die Fortsetzung, Radikalisierung, zugleich Verschärfung und Auflösung des Anti-Ödipus erschien 1980. Das Buch 1000 Plateaus. Der zweite Band des Werkes Kapitalismus und Schizophrenie. Im globalen Westen und Norden, in den Gegenden also, wo die Leserschaft des Buches überwiegend daheim war, ging eine Phase des Kapitalismus zu Ende, deren Anfang der Schriftsteller Hermann Peter Piewit, ich habe das schon zitiert, im Jahre 1969 als Mischung aus Experimentierfreude und breiter Streuung von Konsumgelegenheiten beschrieben hatte. Damit verarbeiteten die reichsten Staaten Ende der 60er Jahre den Schock, dass die russische und später die chinesische Revolution dem Modell der sogenannten freien Marktwirtschaft unerwartet Grenzen gesetzt hatten. Ganz so bedrohlich schienen die Sozialisten, die auf dem Weltmarkt schließlich auch Anbieter und Abnehmer waren, dann doch nicht zu sein. Also gab es unter anderem die neue Ostpolitik der BRD unter Willy Brandt und den Besuch des US-Präsidenten Richard Nixon in der Volksrepublik China. Am Ende dieser Zeit, als 1000 Plateaus erschien, hatte sich die Menschheit daran gewöhnt, dass neue Verständigungskanäle zwischen Ost, West, Nord und Süd gebahnt worden waren. Geopolitische Analysen für diese Situation sahen Deleuze und Guattari nicht als ihre Aufgabe. Das kleine, wuselige, mikromaßstäbliche, das, wie sie sagten, molekulare, lag ihnen näher. Aber Scheu vor den Medien, die diese innovativen Verständigungskanäle des neuen Weltganzen implementierten, lastete nie auf ihn. Besonders Deleuze liebte eine erzmoderne, weltweit beliebte Innovation, nämlich Bewegtbilder, Filme, und ging gern ins Kino. Dass er ebenso wenig als passiv erlebte Stätte der Aufnahme von Repräsentation sehen wollte, wie zuvor das Unbewusste. Wenn ich im Dunkeln vor der Leinwand weinen muss, weil im zweiten Teil der Eiskönigin-Geschichte Annas Freund, der Schneemann, gestorben ist, oder wenn ich in Euphorie, Schrecken und Begeisterung gleichzeitig gerate, weil Keanu Reeves als John Wick alle abmurkst, die sein geliebtes Hündchen auf dem Gewissen haben, dann beteilige ich mich an der Herstellung von Haltungen, von Neigungen zu neuem Verhalten, die anders sind als vor dem Erlebnis. Das tue ich als Zuschauer, anstatt wie ein Kritiker mit Deutungsübergriffen besserwisserisch in den Film hineinzugrätschen. Deleuze findet das genau richtig. Er will produktive Haltungen, nicht Deutungen irgendwelcher Aussagen vom Kino und schreibt deshalb:
Ersetzt man das Bild durch eine Aussage, dann verleiht man ihm freilich eine falsche Existenzweise. Insofern man ihm die Bewegung, das Charakteristischste seiner sichtbaren Eigenschaft, entzieht. Denn das Bewegungsbild ist nicht im Sinne einer Ähnlichkeit analog. Es ist nicht einem Objekt ähnlich, das es repräsentiert.
In einfacheren Worten, Annas Schicksal und John Wicks Taten interessieren uns nicht deshalb, weil wir da etwas herausdeuten, sondern weil sie unsere Empfindungen ändern, sie modularisieren. Deleuze sagt schon 1985, das gelte für digitale wie für analoge Bewegtbilder.
Das Analoge und das Digitale, die Ähnlichkeit und der Code, kommen zumindest darin überein, dass sie beide Module sind. Jenes durch seine wahrnehmbare Gestalt, dieses durch seine intelligible Struktur. Dies ist der Grund, warum sie so gut miteinander kommunizieren können. Die Modulation hingegen ist etwas ganz anderes. Sie ist eine Veränderung des Moduls, eine Transformation des Moduls in jedem Augenblick der Operation.
5 Jahre vor diesen Sätzen übers Kino von 1985 entwickelten Deleuze und Guattari in 1000 Plateaus einen Begriff, der noch größere medienerhellende Leuchtkraft hat als der modulare Versuch, der Kinowirklichkeit gerecht zu werden. Das Rhizom oder Wurzelgeflecht. Ein Netz, das so heißt, kommt in der Natur etwa beim Bambus oder beim Adlerfarn vor, im Innern der Erde. Deleuze und Guattari wollten es als Denk-, Kommunikations- und Praxismodell an die Stelle von Hierarchie-Baumdiagrammen setzen, die sich von irgendeinem Voraussetzungsursprung aus in Entscheidungen gabeln. Rhizome entgrenzen und verfransen die Welt.
Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle. C'est celui de l'herbe. L'herbe, elle, elle pousse par le milieu.
Wir denken dabei heute an Peer-to-Peer-Computerkommunikation, ans World Wide Web, an vieles, das Deleuze und Guattari vor fast 50 Jahren gar nicht kennen konnten. Sie werten die Rhizomperspektive im Buch eindeutig positiv. Sie klingt auch in dem Deleuze-Zitat an, mit dem Achim Schepanskys Gedenk-Doppel-CD beginnt. Allerdings hat sich inzwischen herumgesprochen, dass die geflochtene Verflachung von Hierarchien bei weit verzweigten, arbeitsteiligen sozialen Aktivitäten auch dazu dienen kann, Machtausübung unsichtbar zu machen, Verantwortlichkeit zu verschmieren und zu verundeutlichen. Wo soll Veränderung ansetzen, wenn für jeden Monsterkopf, den man dem Drachen Ausbeutung, dem Drachen Unterdrückung, dem Drachen Ausgrenzung oder dem Drachen Einschließung abschlägt, 3 neue nachwachsen? Das, wogegen Deleuze und Guattari sich erklärt haben, ist heute durch anderes überschrieben, gegen das ihr Einspruch teils nicht mehr greift. Das Kinopublikum zum Beispiel wird in unserer Zeit kaum mehr durch einen geschwätzigen Deutungsbetrieb daran gehindert, sich vom Bewegtbild neu modulieren zu lassen. Im Gegenteil, die Multimilliarden-Dollar-Filmindustrie will Deutung und Kritik und Rezension gar nicht mehr. Sie produziert nur noch Figuren und Logo-Warenmuster, die vom Actionspielzeug bis zur Bekleidung die Zugehörigkeit zu ausgedehnten Fangemeinschaften und anderen Follower-Pools anzeigen sowie verkaufen sollen, im Reich von Intellectual Property und Content. Das macht Deleuzes Erbe allerdings längst nicht museumsreif. Genutzt, vielleicht missbraucht, wird es sogar von Leuten, die mit den Milieus, die Deleuzes Schriften zuerst gelesen haben, verfeindet sind. Der rechtsextreme britische Philosoph Nick Land zum Beispiel fantasiert von einer ultrakapitalistischen, von Wunschmaschinen bis zur Überwindung aller rückständig altmenschlichen Reste der vorkapitalistischen Zeit vorangetriebenen Zukunft und holt sich bei diesen spekulativen Konstruktionen Bruchstücke aus Deleuze-Texten als Bausteine für eigene. Eine Studie namens Dark Deleuze des Denkers Andrew Culp legt außerdem dar, dass Deleuze kein linksliberaler akademischer Weltbürger war, der die Widersprüche im Fundament des modernen bürgerlichen Humanismus jemals übersehen hätte. Man liest, hört und sieht jetzt viel von einer Jugend im globalen Westen und Norden, die das von Älteren geerbte, vermeintliche oder echte Einverständnis mit diesem Humanismus aufkündigt und nach rechts rückt, wie der jugendliche Maoismus in den 60er Jahren nach links wollte. Schrieb Deleuze für jene? Schrieb er für diese oder für ganz andere? Thank you. Der marxistische Literaturwissenschaftler Terry Eagleton hat Deleuze und Guattari im Jahr 2011 aus Anlass des Erscheinens einer Doppelbiografie von François Doss, der ihre Wege nachzeichnet, nicht unfair als Two Ultra-Leftist Libertarians bezeichnet. Auf Deutsch zwei ultralinke Libertäre. Was ist ein Libertärer? Das ist ein Mensch, der unter den drei berühmten Parolen der Französischen Revolution von 1789, die das Mittelalter beenden sollte, die Freiheit das Wichtigste findet. Die anderen beiden sind bekanntlich die Gleichheit und die Brüderlichkeit, wobei man letztere mit Blick auf die dabei unterschlagenen Schwestern wohl gescheiter Solidarität nennt. Von Gleichheit konnte im Mittelalter keine Rede sein. Der Bauer durfte nicht, was der Adlige durfte. Statt Freiheit gab es Leibeigenschaft. Und Solidarität ist unter Ungleichen und Unfreien schwer. Die moderne bürgerliche Gesellschaft lässt von sich behaupten, in ihr sei alles anders als vor 1789. Chancen stehen, so heißt es, allen offen. Die jungen Leute, die im Mai 1968 in Paris Rabatz machten, wussten, dass das nicht stimmt. Die begabte junge Mathematikerin aus ärmlicher Familie hat wahrscheinlich doch ein weniger buntes Leben vor sich als die strohdumme Tochter des Bankiers. Und dem grazilen Tänzer, dessen Vater auf dem Müllauto mitfährt, stehen weniger Türen offen als dem ungeschlachten Sohn der Richterin am obersten Gerichtshof. Die starke maoistische Fraktion des studentischen Maikrawalls von Paris, die Deleuze in Aktion erlebte, griff Berichte von drastischer Gleichmacherei in China auf und wedelte damit wie mit einem Dreschflegel. Libertäre sehen im Gegensatz dazu nicht Ungleichheit, sondern Unfreiheit als den schlimmsten Albtraum. Der Todfeind des Libertären ist der Staat, sein Ideal ist der Tausch. Solidarität sieht er nur im konkreten, kooperativen Akt aus beiderseitigem Interesse verwirklicht. Rechtslibertäre wünschen überhaupt keinen Staat. Sie sind Fundamentalisten. Linkslibertäre hingegen gehen davon aus, dass die Einhaltung von Tauschübereinkünften von irgendeiner Instanz geschützt werden muss und nehmen daher einen Staat in Kauf, der allerdings klein sein soll, streng auf minimale Polizei und eventuell Außenverteidigungsaufgaben beschränkt. Sind Linkslibertäre also Kompromissleute und Rechtslibertäre die Radikalen? Wie kann es dann linksradikale Libertäre geben, zu denen Eagleton sowohl Deleuze wie Guattari rechnet? Leute wie Eagleton und ich, Leute mit marxistischem Hintergrund, denken beim Adjektiv linksradikal an Lenins Broschüre »Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus« aus dem Jahr 1920. Unter dem linken Radikalismus, den er in diesem Text untersucht, versteht Lenin eine Haltung, die wähnt, Gleichheit, Freiheit und Solidarität ließen sich per schierer Willensanstrengung durchsetzen, ohne dass man die vorgefundenen technischen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umstände gut genug kennen müsste, um zu begreifen, wo und wie sie sich so verändern lassen, dass die materiellen Voraussetzungen für Gleichheit, Freiheit und Solidarität erreichbar werden. Lenin folgt Marx darin, dass schon jener verlangte, erst müsse das Gemeinwesen genügend reich sein. Dann könne es gleichheitlich, frei und solidarisch werden, wobei mit Reichtum nicht Konsumkram gemeint war, sondern ein robustes Gerüst für Experimente. Die Gleichheit sollte aus einer Höherentwicklung von Ansprüchen und der Mittel zu ihrer Befriedigung folgen, nicht als gleiche Zuteilung desselben Kostüms und derselben Reisration in der Blechschale an alle geschehen. Arme Gleichheit ziehen Linksradikale aber reicher Ungleichheit vor. Das Programm Arme Gleichheit begeistert jedoch sehr selten und nur in schwersten Versorgungskrisen oder schlimmen Kriegen viele Leute. Meistens bleibt es die Sache einer verbissen idealistischen Minderheit. Wenn deren Träume zerschellen, suchen die Zurückgelassenen ihren Trost häufig bei den Autoritäten, die sie vorher bis aufs Messer bekämpfen wollten. Der Weg von Mao zur NATO führte bei nicht wenigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern meines Lebens über die Friedensbewegung und die Grünen. So kann's kommen. Bei François Doss kann man nachlesen, wie der späte Félix Guattari seine politischen Anliegen im Austausch mit dem linksliberalen Kulturminister Jacques Lang gepflegt wissen wollte. Hier versanden feurige Impulse, genau wie bei den Leuten, die ich vor 40 Jahren von der Guerilla in Südamerika schwärmen hörte und die heute mit sanftem Lächeln Achtsamkeit predigen. Aber das persönliche und politische Schicksal von Menschen, die der Welt neue politische Ideen zufunken, muss nicht beeindruckend oder auch nur erfreulich sein, damit diese Ideen etwas taugen. Dass sie das tun, merkt manchmal erst die Nachwelt. Man lese, wenn man dies erfahren will, beispielsweise den Text »Postskriptum über die Kontrollgesellschaften« von Deleuze aus dem Jahr 1990. Da heißt es:
»Wir befinden uns in einer allgemeinen Krise aller Einschließungsmilieus. Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie. Die Familie ist ein Heim. Es ist in der Krise wie jedes andere Heim, ob schulisch, beruflich oder sonst wie.«
Deleuze sieht die Ablösung dieser Institutionen durch die, wie er sagt, ultraschnellen Kontrollformen mit freiheitlichem Aussehen kommen. Sie werden, ahnt er, verwirklicht mittels neuer Technik aus dem Fundus der Lebenswissenschaften und der Informationsforschung. Wer braucht einen Knast, wenn es eine elektronische Fußfessel gibt? Auch die alte Disziplinarmacht des Familienvaters am häuslichen Esstisch wird unglaubwürdig, wenn das Kind per Smartphone die neuesten Tagesbefehle der ökonomischen und politischen Global Players, der Komplettvermarktung von allem, empfängt. Denn wie soll der Vater dem Kind die Nutzung des Geräts im Heim verbieten, wenn er doch selbst jederzeit erreichbar sein muss? Die Modularisierung, die Deleuze noch in den 80er Jahren verfochten hatte, zeigt ihm hier eine neue Fratze als Flexibilisierung. Etwa wo es ums nackte Überleben der Alten und Schwerkranken geht.
In der Krise des Krankenhauses als geschlossenem Milieu konnten zum Beispiel Sektorisierung, Tageskliniken oder häusliche Krankenpflege zunächst neue Freiheiten markieren, wurden dann aber Bestandteil neuer Kontrollmechanismen, die den härtesten Einschließungen in nichts nachstehen.
Nämlich über den Weg der Brutalisierung des Pflegemarktes. Während ich dies hier vorlese, beschleunigen Systeme der künstlichen Intelligenz allenthalben solche Verschiebungen, die Deleuze als Selbstzurichtungsmechanismen der Menschen korrekt beschrieb, auch wenn er noch nichts von Homeoffice und der Telekonferenz wusste.
In den Disziplinargesellschaften hörte man nie auf anzufangen. Von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik. Während man in den Kontrollgesellschaften nie mit irgendetwas fertig wird. Unternehmen, Weiterbildung, Dienstleistung sind metastabile und koexistierende Zustände ein und derselben Modulation, die einem universellen Verzerrer gleicht.
Deleuze hat diesen zeitgeschichtlichen Prozess wahrgenommen und sich teils allein, teils mit Guattari ungeschützt darauf eingelassen, ihn anzugreifen. So konnte er gegen Ende seines Lebens, beeindruckend gefasst, den monströs wahren Satz schreiben:
»Weder zur Furcht noch zur Hoffnung besteht Grund, sondern nur dazu, neue Waffen zu suchen.«
Der Nachlass des Denkers und Autors Gilles Deleuze besteht aus Begriffen und ihren Verknüpfungen. Es könnten Waffen der Art dabei sein, die er im Sinn hatte. Man muss wohl darüber nachdenken, ob etwa die Alternative Hierarchie oder Netz sich überarbeiten lässt zu »Diese Sorte Netz wollen wir, diese andere nicht«. Man sieht begrifflichen Waffen den richtigen Gebrauch freilich nicht an. Nichts wird auf den ersten Blick verständlich sein oder beim ersten Zugriff funktionieren. Wir werden, von keiner Drohung abgeschreckt, viel üben müssen. Alle denken anders, nur er denkt gleich. Dem Philosophen Gilles Deleuze zum 100. von Dietmar Dart. Es sprachen Dietmar Dart und Reinhold Weiser. Ton und Technik: Fabian Vossler und Sabine Klunzinger. Regie: Nicole Paulsen. Redaktion: Mareike Mage. Produktion: Südwestrundfunk 2024.